Wir sind euch wie immer natürlich noch die Fahrernoten zu großem Preis, in dem Fall der Niederlande schuldig in Sandford, und da ging es ja drunter und drüber. Das heißt, wir werden jetzt jeden einzelnen Fahrer in der Konstrukteurswertung, fangen wir ganz unten an bis ganz nach oben, dann bewerten und sagen, warum er gut oder schlecht war oder eben nur Durchschnitt. Dazu werden wir dann in der Halbzeit unser tolles im Kreiswagen-Quiz auspacken, wo Dave und ich uns jedenfalls eine Formel-1-Wissensfrage stellen und dann mal schauen, was die Punktzahl da so ist. Ihr könnt natürlich gerne mitraten und uns in den Kommentaren dann wissen lassen, wie ihr abgeschnitten habt. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Universum der Formel 1. Lasst gerne ein Abo da und los geht's.
Jo! Traditionell, mein Lieber, geht's los und wir fangen, wie du gerade schon gesagt hast, in umgekehrter Reihenfolge der aktuellen Konstrukteurswertung an. Da haben wir ganz am Ende des Feldes nach wie vor Alpine.
Auch traditionellerweise, muss man fast schon leider
mittlerweile
sagen.
Mittlerweile in dieser Saison schon 20 Punkte haben die Kollegen auf dem Konto. Es kam keiner dazu in Sandford. Erzähl mal,
knapp
wie
war's, aber
waren die Geschicke?
Genau, da gehen wir jetzt gleich darauf ein. Pierre Gasly, Quali 14. Rennen 17. geworden und Franco Colapinto, Quali 16. und Rennen 11. Und beide haben ja eigentlich an den Punkten gekratzt. Aus unterschiedlichen Gründen hat es dann nicht funktioniert. Wir gehen gleich drauf ein. Dave, was ist deine Punktzahl, die du den beiden gibst?
Yo, meine Punktzahl ist die 7. Die kriegen nämlich sowohl Pierre Gasly als auch Franco Colapinto von mir diesmal. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja. In der Quali haben sie sich nicht allzu viel genommen. Gasly hat es immerhin ins Q2 geschafft, ja, mit dem Alpine. Bei Colapinto war im Q1 schon Schluss, Ende Gelände. Trotzdem zwei Positionen auseinander, das ist nicht so schlecht. Und ja, im Rennen war Pierre Gasly sehr, sehr gut unterwegs. Er hat sich dann allerdings dazu entschieden, oder es wurde so entschieden für ihn an der Box, dass er doch bitte zu Ende fahren möge mit den Reifen. Er hat dann nicht mehr gestoppt in der letzten Safety-Car-Phase. Und ja, das war der Nachteil. Er wurde dann in den letzten 4-5 Runden noch richtig ordentlich aufgeschnupft von allen, wurde nach hinten durchgereicht, unter anderem von seinem Teamkollegen. Franco Colapinto ist dann der 11. Stelle ins Ziel gekommen, hat noch an den Punkten gekratzt, hat aber keine geholt. Im Rennen lief es da ein bisschen besser für Colapinto. Gasly konnte aber auch nicht so richtig was für. Eigentlich haben sie beide ein gutes Wochenende abgeliefert. Und gut bedeutet bei uns traditionell 7 Punkte.
Ich gebe Gasly auch 7 Punkte, Colapinto 8. Jetzt kann man natürlich trefflich drüber streiten und ich will mir da jetzt nicht zu sehr mich in die Nesseln setzen, aber ich gebe Gasly das Pünktchen weniger, weil eben die Strategie ihm ins Knie geschossen hat, sozusagen.
Ja.
Wie gesagt, am Ende, er war dann noch auf Platz 8 und ist dann eben durchgereicht worden nach dem Safety Car und konnte dann natürlich nichts machen. Ja, das liegt natürlich nicht an ihm, aber vielleicht hätte er sich da mit seiner Box ein bisschen besser verständigen können. Da ist auf jeden Fall was nicht so gut gelaufen. Franco Colapinto hat es in der Hinsicht ein bisschen besser gemacht. Natürlich ist da viel Glück dabei. Hängt euch auch nicht zu sehr an den Zahlen auf. Deswegen erklären wir das ja auch immer so ausführlich dann noch, wie wir dazu gekommen sind. Colapinto hätte aber auch tatsächlich Chancen auf die Punkte gehabt, reell, denn dafür hätte ihn Gasly ein bisschen früher vorbeilassen müssen. Es war abgemacht übrigens zwischen den beiden, dass wenn jemand vorbeigelassen wird, dass das in Kurve 1 passiert. Da hat Gasly dann sich eben dran gehalten. Wenn er es ein bisschen früher gemacht hätte, hätte der liebe Colapinto den Ocon vielleicht noch sich schnappen können. Wäre nicht unrealistisch gewesen, aber so hat es halt nicht geklappt. Ja, manchmal muss man sich dann eben über Team-Bordern hinwegsetzen, wenn man erfolgreich sein will. Ferrari lässt da grüßen, da ist man ja auch oft mal sehr schablonenhaft unterwegs. Aber das ist halt, wie es ist und niemand ist perfekt. Das Positive ist, sie hätten durchaus mitreden können, wenn Strategie und situativ die Entscheidung ein bisschen besser ausgeschaut hätte. Und damit springen wir zur Haas. Die haben nämlich strategisch auch ein paar interessante Sachen gemacht. 44 Punkte haben die inzwischen auf dem Konto, muss man jetzt auch mal sagen. Ne? Also Alpine als schlechtes Team 20 ist auch nicht so katastrophal, wie das halt früher in der Formel 1 war. Da sind dann welche froh gewesen, wenn sie ein Pünktchen am Ende aus der Saison rausgenommen haben, wenn sie auf Platz 10 gelandet sind. Tja, Haas, der war schon 44, Esteban Ocon 18. in der Quali, dann 10. im Rennen und Oli Bearman, der war 19. in der Quali und hat sich dann aber sensationell auf Platz 6 nach vorne gewurschtelt. Also das war schon toll, wenn man es mit Haas hält.
Das war ziemlich toll und ich verrate euch auch gleich, wie die Punktevergabe da bei mir aussieht. Esteban Ocon kriegt von mir sehr gute 8 Punkte tatsächlich und Oli Bearman kriegt super gute 9 Punkte. Das ist vielleicht eine kleine Jubelwertung, aber ich denke, die Haas-Jungs haben auch eine Menge zu jubeln gehabt nach dem Rennen. Nach dem Qualifying nicht so und man hätte da durchaus beiden noch ein Pünktchen mehr abziehen können, denke ich. Das wäre auf jeden Fall vertretbar gewesen, aber ich denke, gerade bei Olli Bärmann, das ist wirklich tolle Ergebnis am Sonntag, schiebt ihn dann schon in Richtung leicht herausragend, ja, dass er als Rookie dann ist er wirklich auf der 19 gelandet mit einem Fehler im Qualifying, wurde er da durchgereicht. Er ist dann de facto als allerletzter aus der Box ins Rennen gegangen. Mit einem frischen Motor, das kann auch in Monza dann beim nächsten Rennen ganz nützlich sein. Trotzdem, der frische Motor war in Sandford jetzt wahrscheinlich nicht das kriegsentscheidende Detail, sage ich mal. Trotzdem hat er sich da wirklich ganz, ganz hervorragend bis auf die, ja, insgesamt sechste Position am Ende nach vorne gekämpft. Und das ist in dem Haas auf jeden Fall dermaßen aller Ehren wert, dass ich auch bereit bin, ihm da ein Pünktchen mehr zu geben als seinen Teamkollegen. Der hat es an und für sich gar nicht wirklich schlechter gemacht. Sie waren ja auch, wenn ich hier drauf gucke, auf einer ähnlichen Strategie, um nicht zu sagen auf der gleichen. Bärmann und Ocon sind auf hart ins Rennen gegangen und sind dann, naja, Ocon ist
52,
eine, Runde, ja, er ist eine Runde vor der Safety-Car-Phase dann an die Box gekommen. Das hat Esteban Ocon ein bisschen gekillt. Ganz ähnlich wie das mit Charles Leclerc vorher war in der ersten Safety-Car-Phase. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das war ein bisschen unglücklich. Olli Bärmann konnte seinen Boxenstopp dann so timen, dass er eben ja Zeit gespart hat und in der Safety-Car-Phase an der Box war. Das war dann das Ausschlaggebende, dass er dann eben vor seinem Teamkollegen und einige Plätze davor sogar gelandet ist. Trotzdem muss man erstmal nach Hause fahren, man muss die Nerven behalten und er hat sich ja dann ja gegen andere Piloten durchaus behaupten können, ja, der Olli Bärmann. Da kamen ja die Aston Martins von hinten, ein Red Bull von Tsunoda. Das ist jetzt auch nicht das allereinfachste Lee hinter sich zu halten.
Ja.
Aber der Haas ging ordentlich in Sandford, deswegen konnten beide Piloten eine Menge ausrichten, haben das auch maximal genutzt. Wie gesagt, 44 Punkte haben sie jetzt auf dem Konto. Das ist zwar immer noch der 9. Platz, aber in Schlagdistanz zu Sauber. Über die reden wir gleich. Zunächst aber noch deine Punkte für das Haas-Duo.
Ich gebe tatsächlich beiden 9 Punkte. Du hast es ja schon angedeutet, Ocon hat da ein bisschen Pech mit der Safety-Car-Phase gehabt. Das hat so ein bisschen den Unterschied gemacht. Ansonsten waren sie ja wirklich sehr nah beieinander. Deswegen aus meiner Sicht, punktgleich ist fair. Ich kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, ob das jetzt eine Jubelwertung ist, bin aber bereit, es zu geben, weil ja, es schon trotz der ganzen Umstände erstmal geleistet werden muss, dass man da so weit nach vorne sich spülen lässt. Da muss man ja aktiv dann auch einiges dafür tun. Bei Olli Bärmann ist es tatsächlich so, der hat schon sehr beeindruckendes Rennen gefahren, nichtsdestotrotz, also auch wenn man da jetzt eben diese Faktoren mit reinzählt, hat die den größten Sprung nach vorne gemacht und Ocon, der, wie gesagt, hätte es ja ähnlich auch schaffen können, wenn eben diese eine Runde nicht gewesen wäre, die den Safety-Car-Unterschied gemacht hätte. Also von daher, Even Stevens, wie du immer so schön sagst, und damit springen wir zu Sauber. Da haben wir das deutsch-brasilianische Duo Nico Hülkenberg. So. Immer schön langsam hier. 51 Punkte haben die übrigens zusammen schon gesammelt. Also auch wahrscheinlich was Sauber sofort so unterschrieben hätte mit noch, wie viel sind es jetzt, 9 ausstehenden Rennen? Genau, das klingt doch schon mal ganz hoffnungsvoll. Und die letzten Rennen waren ja immer Punkte, sogar ein Hülkenberg-Podium war dabei. Dieses Mal war es aber nichts. Hülkenberg 17. in der Quali, 14. im Rennen und Gabriel Bortoleto 13. in der Quali und 15. im Rennen. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Punkte.
Ja, ich bin selber ein bisschen gespannt, aber ich habe mich eigentlich schon entschieden. Es war für beide kein allzu tolles Wochenende tatsächlich. Ich gebe Nico Hülkenberg 5 Punkte, das ist ziemlich mittelmäßig. Und Gabriel Bortoleto kriegt einen mehr. Der Bortoleto kriegt einen mehr, weil er schon wieder, und ich meine, es ist zum 5. Mal in Folge, Nico Hülkenberg im Qualifying geputzt hat. Ja. Nico Hülkenberg eigentlich sehr stark im Qualifying immer unterwegs. War eigentlich seine Paradedisziplin jetzt in den letzten Jahren gerade. Am Samstag hat er eine ganze Menge rausgeholt. In seiner Haas-Zeit war er da öfter im Q3 unterwegs, tatsächlich, wo der Haas definitiv nicht hingehört hat, rein von der Pace. Hülkenberg hat es geschafft, ihn immer da reinzustellen. Jetzt bei Sauber andere Vorzeichen. Also entweder ist das Auto mehr Richtung Rennen immer abgestimmt oder der Teamkollege holt einfach eine ganze Menge mehr raus. Das ist wahrscheinlich die einfachere Erklärung. Vor allem, wenn das in der Häufigkeit passiert, auf wirklich ganz unterschiedlichen Strecken. Ja. Dann denke ich, wird der Nico Hülkenberg sich da schon seine Gedanken machen. Gabriel Bortoleto findet auf jeden Fall zunehmend besser rein in die Formel 1. Und auch wenn jetzt Sandford generell kein gutes Rennen für beide Sauber war, Bortoleto hat sein Talent einmal mehr aufblitzen lassen. wie gesagt, so einen Hülkenberg im Qualifying immer wieder zu schlagen, ist nicht schlecht. Ja? Muss man erstmal machen.
Auf keinen Fall,
ja. Bei Nico Hülkenberg kann man gar nicht wahnsinnig viel sagen. Ja? Er ist halt wieder im Q1 stecken geblieben und dann hing er auch das ganze Rennen über so im Verkehr fest, hier in der S-Train da. Er konnte auch strategiemäßig nicht so wirklich auf seiner Haut. Das hat alles irgendwie nichts gebracht. War ein bisschen eine uninspirierte Vorstellung, muss ich sagen, insgesamt von der Sauber-Truppe. Wahrscheinlich hat das Auto einfach nicht so gut zur Strecke gepasst und da wollten sie einfach ein bisschen mitschwimmen, gucken, was am Ende rauskommt. Die Plätze 14, 15 sind nicht dolle. Wie gesagt, 5 Punkte für Hülki, 6 für Bortoleto für die tolle Quali-Leistung. Du siehst es, glaube ich, ganz genauso, oder?
Ja, ich gebe tatsächlich die gleichen Punkte und also dementsprechend 5 für Hülkenberg und 6 für Bortoleto. Ganz einfach, weil Bortoleto in der Quali ein bisschen einen besseren Job gemacht hatte und er hat ja dann auch dann das Handicap gehabt mit dem Schaden am Frontflügel vorne links war es, glaube ich.
Ja, das
nach
stimmt,
dem Start,
ja.
Genau. Und er hat gesagt, er hat auch mit der Schaltung war es, glaube ich, am Start ein bisschen Probleme gehabt. Hülkenberg hat noch gemeint, dass die Safety Cars ihn natürlich nicht in die Hände gespielt hatten. Da haben andere halt von den Stop-Timings, ich weiß, das jetzt bei Ocon zum Beispiel war, dass ihm nicht in die Hände gespielt hat, eher profitiert als die Saubers. Also es ist viel zusammengekommen, hat auch gemeint Hülkenberg. Es fühlt sich definitiv an wie eine verpasste Chance heute. Wir müssen alles sorgfältig im Detail ansehen und es ist einfach viel passiert. Mal schauen. Ich denke mal, in Monza können sie dann gestärkt rauskommen. Haben ja nicht das schlechteste Aggregat hinten drin stecken in dem Auto. Bin gespannt, wie es auf einem Low Downforce Track funktioniert bei den beiden. Dann
schauen wir mal.
Sind wir bei den Racing Bulls. Bei denen funktioniert einiges momentan. Vor allem bei Isaac Hutcher. Aber fangen wir erstmal mit den Punkten an. 60 sind es an der Zahl. Damit sind sie nur 2 Punkte hinter Aston Martin. Und sind ein bisschen in einem Run drinnen. Liam Lawson, 8. in der Quali, 12. im Rennen. Isaac Hutcher, 4. in der Quali, 3. im Rennen. Lawson hätte sogar eigentlich auch noch ein bisschen besser abschneiden können.
Definitiv hätte er das Esther in einen dummen Unfall reingeraten. Aber der Reihe nach, erstmal die Punkte. Liam Lawson gebe ich für dieses Wochenende in den Niederlanden 7 Punkte. Bei Isaac Hutcher führt an der 10 überhaupt gar nichts vorbei. Ich habe ja schon gescherzt, kriegt eigentlich eine 15 von 10 eigentlich für diese Leistung. Das war wirklich überragend. Fangen wir doch mal kurz mit Hadja an. Das ist wahrscheinlich kürzer und einfacher. Wahnsinnig gutes Qualifying, den Racing Bulls auf die 4 zu stellen, ist aller Ehren wert. Er hat schon mehrfach bewiesen in diesem Jahr, dass er da vorne reinfahren kann. Ganz in der Tradition eines Pierre Gasly zum Beispiel, der früher eben zu Toro Rosso oder Alpha Tauri Zeiten immer mal wieder in der zweiten, dritten Startreihe aufgetaucht ist mit dem Auto. Das hat er jetzt auch schon mehrfach bewiesen. Ich glaube aber, die 4. Position war das definitiv beste Quali-Ergebnis bisher.
Was?
Und er hielt sich da ganz wacker vorne drin. Ja? Er hat dem Druck von Charles Leclerc, von George Russell widerstanden, hat sich da überhaupt in keinen Fehler reinreiten lassen. Strategisch hat er genau zur gleichen Zeit gestoppt wie die Spitze, ist eigentlich sehr, sehr gut mit Max Verstappen mitgeschwommen, spricht wahrscheinlich für das Auto, also der Racing Bulls hat extrem gut zur Strecke gepasst, denke ich mal. Viele haben ja schon gesagt, setzt den Verstappen da rein und er gewinnt das Ding mit einer Hand. Ich denke, ganz so einfach kann man es nicht machen, aber Isaac Hutcher hat selber tatsächlich bestätigt, dass das Auto sehr, sehr gut lag, er hatte eine prima Balance, er hatte viel Selbstbewusstsein ins Auto, immer guten Grip und so und dann passiert es einfach schon fast von alleine, ja, dass man da sehr, sehr gute Rundenzeiten in den Asphalt brennt. Das ist ihm Runde um Runde gelungen und er hat dann am Ende des Tages noch ganz schön profitiert davon, dass eben Lando Norris mit dem Problem ausgeschieden ist. Sein allererstes Podium, Rang 3, ganz, ganz tolle Leistung auf jeden Fall. Also da diskutieren wir überhaupt kein bisschen, kein Millimeter. 10 von 10 ist für Hadja auf jeden Fall mehr als gerechtfertigt an diesem Wochenende. Liam Lawson war ein schwierigerer Fall. Er war im Quali auch gut unterwegs. Auch ein 8. Platz ist im Racing Bulls eigentlich echt ein gutes Ergebnis.
Mhm.
Wenn der Teamkollege da nicht einfach noch seinen rausgehauen hätte, hätten wir das wahrscheinlich schon in den Himmel gelobt. Aber Hadja hat es bewiesen, da steckt noch ein bisschen mehr Pace im Auto. Die muss Liam Lawson noch finden. War trotzdem gut. Und dann im Rennen ist er natürlich da mit Carlos Sainz in diesen blöden Unfall geraten.
Wow.
Wir haben es ja schon in den Highlights erwähnt. Das war eigentlich unserer Ansicht nach eher so ein 50-50-Ding. Die Rennkommissare haben es anders gesehen. Die haben Carlos Sainz dann bestraft. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Der ist da immer noch nicht so ganz happy damit. Liam Lawson wurde da aber von jeglicher Schuld freigesprochen. Ja, er hätte vielleicht Platz lassen können. Aber andererseits, die Kurve gehört ihm. Dann darf er auch eine Linie fahren, die er halt fahren möchte. Und das hat er getan. Auf jeden Fall hat es beiden dann nicht geholfen. Beide mit einem havarierten Auto haben super viel Zeit verloren, mussten dann an die Box, hatten beide, also Carlos Sainz und Liam Lawson, hatten dann beide nur noch Softreifen übrig. Das war gar nicht mal so ideal, da waren nämlich noch einige Runden zu fahren. Trotzdem, ja, knapp außerhalb der Punkte dann gelandet, Liam Lawson am Ende. Ich denke, es war insgesamt trotzdem ein gutes Wochenende. Er hat gekämpft, er hat versucht, mit seinem Teamkollegen mitzuhalten. Das hat nicht geklappt, aber er war auch nicht ewig weit weg irgendwie davon. Und entsprechend nicht ewig weit weg ist er auch in meiner Wertung hier. 7 Punkte für Lawson, 10 für Hadjar.
Ja, bei mir sieht es minimal anders aus. Ich gebe natürlich Hadjar auch 10 von 10 und Liam Lawson kriegt von mir nur 6 von 10. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen hart klingen, aber ich bin eigentlich genau auf der gleichen Argumentation sehen wie du, mit dem Unterschied, dass ich schon finde, dass er da Muster aufzeigt. Also er ist ja sehr oft in solchen, sag ich jetzt mal, Incidents drinnen, wo er dann schon sehr hart fährt oder dann halt irgendwas kaputt geht, entweder bei ihm oder bei dem, der dann halt mit ihm sich die Kurve teilen muss. Deswegen, also ich fand, er hat ein wirklich gutes Rennen gemacht. Das muss er aber echt mal abstellen, weil das kostet ihm im Endeffekt viel Punkte und er hätte, denke ich mal, auch irgendwo zwischen Platz 5 oder 8 hätte er sich wahrscheinlich einreihen können. Natürlich auch wie bei allen, wobei Hadjar nehme ich da explizit raus, wahrscheinlich dann begünstigt durch eben die ganzen Ausfälle der anderen. Hadjar wäre wahrscheinlich so oder so auf 4 gelandet oder dann halt eben auf 5, wenn Norris nicht rausgeflogen wäre.
Ja, auf der 4 wäre gelandet, wahrscheinlich.
Ja.
Beiden McLaren, Verstappen auf der 3 und Hadjar war die ganze Zeit, das ganze Rennen über auf der 4, die hätte auch gehalten. Er ist ja nur eine Position nach vorne gekommen, ne?
Ja, aber der Norris ist ja rausgeflogen vorne, ne? Also, das meine ich. Ja.
Deswegen ist Hadjar nicht Vierter, sondern Dritter geworden.
Ach ja, stimmt, ja. Ich was, keine.
Es ist spät, diesen
Aussetzer,
Freunde, ne?
Gerade, ja. Wir haben
da alle unsere Aussetzer. Beim letzten Video habe ich ja auch irgendwie Quatsch gelabert. Wundert euch nicht, ja? Doubleheader ist auch für uns tatsächlich nicht ganz ohne. Wir haben hier tatsächlich unsere Notizen und Listen und Punkte und alles, aber manchmal, ne? Es ist wirklich
manchmal
spät am Abend.
Manchmal schlägt es zu, ja. Aber das bleibt drin, so ehrlich sind wir, schneiden wir nicht raus. Können wir uns tatsächlich aktuell auch vor der Zeit gar nicht leisten bei dem Workload, den wir haben. Sei es drum, hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir kontrollieren ja uns auch immer gegenseitig, von daher springen wir mal schön zu Aston Martin, denn ich habe jetzt tatsächlich alles gesagt, was ich sagen wollte zu den Racing Bulls und da sieht es folgendermaßen aus. Wie gesagt, 2 Punkte vor den Racing Bulls in der Konstrukteurs-WM und natürlich heißt es du da Alonso und Stroll. Alonso 10. in der Quali und 8. im Rennen und Stroll hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in der Qualifikation, ist da direkt mal rausgeflogen, hat das Auto geschrottet, hat sich dann nicht qualifiziert. Das war schon relativ schade, sag ich mal, und hat sich dann im Rennen aber als einer der Fahrer, die sich am weitesten nach vorne gewühlt haben, tatsächlich bis auf Platz 7 vorgekämpft. Also das war so ein Stroll in der Nutshell-Wochenende, würde ich sagen. Da ist Licht und Schatten komplett beieinander irgendwie.
Das kann man fast nicht schöner sagen, da hast du vollkommen recht. Ich gebe für dieses Wochenende dem guten Fernando Alonso 8 Punkte. Lance Stroll kriegt 7, trotz seiner Wahnsinns-Recovery eigentlich. Warum? Ja, du hast schon angedeutet, im Qualifying hat Stroll das Auto weggeworfen. Er hat es aber auch schon im Training weggeworfen. Ja. Seinen Mechanikern eine Nachtschicht beschert, das Auto komplett geschrottet. Also 2 relativ große Unfälle an einem Wochenende. Da muss man tatsächlich leider Punkte abziehen. Das haben wir auch gemacht. Er hat es dann am Sonntag, als es drauf ankam, da wo die Punkte dann verteilt wurden, hat es ja prima gemacht, ja, durch eine wirklich sehr aggressive und unkonventionelle Strategie. Er kam ja schon in Runde 8 rein, als allererster natürlich. Ja. Er ist auf Medium losgefahren. Es gab 3, 4 Softpiloten. Ja. Ja, ganz genau. Und 3 der Softpiloten sind in Runde 19 reingekommen. Alonso in Runde 18, also Stroll in Runde 8 war der komplette Outlier irgendwie. Er hat sich dann aber harte Reifen aufziehen lassen, kam dann wieder ans Feld rangefahren. Die Pace war ja da im Aston Martin. Das hat ihn dann am Ende gerettet und hat ihm am Ende dann auch in der zweiten Safety-Car-Phase ermöglicht, einfach mal zu stoppen. Beziehungsweise er hat es auch eine Runde vor der zweiten Safety-Car-Phase gemacht. Eigentlich hätte es vielleicht sogar noch weiter nach vorne gehen können, denke ich, für ihn. Trotzdem, er hatte Glück, ja, sagen wir es mal so, eine aggressive Strategie, Glück und dann natürlich hat er das Auto auf der Strecke gehalten und ist wirklich schnell gefahren am Sonntag. Das hat dazu geführt, dass er dann am Ende 7. geworden ist. Chapeau, wir ziehen den Hut, das war eine ganz tolle Leistung. an Samstag und am Freitag leider nicht. Deswegen kriegt er auch nur einen Punkt weniger als Alonso. Ja? Alonso ist zwar im Rennen einen Platz hinter ihm gelandet, aber Alonso war an jedem der Tage in Sandford, ja, in jeder Session, vorne mit dabei. Ja? Ich habe ja vor dem Wochenende schon, ohne das zu wissen, ganz wagemutig Alonso auf die 3 getippt. Zugegebenermaßen, weil ich dachte, es würde regnen und er könnte da zaubern. Es hat nicht wirklich geregnet, aber die Trainings haben mich ja dann bestätigt. Der war ja dann auch auf P2, P3 in irgendwelchen freien Trainings. Ich dachte, was ist da los? Stroll übrigens auch, der war auch vorne mit drin, wenn er das Auto nicht gerade weggeworfen hat. Ja. Aber Alonso hat es dann letztendlich weitgehend umgesetzt. Ja. Im Quali ist er zwar enttäuschend nur 10. geworden, in Anführungsstrichen, aber im Q3 hat dann der Wind ihm da zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht auf seiner schnellen Runde. Sonst hätte er da vielleicht ein paar Plätze noch gewinnen können. Das war schade. Ja. Das war schade. Das war der erste Moment, wo ich dann dachte, ah, war vielleicht doch nur ein bisschen heiße Luft. Aber im Rennen hat er das bestätigt. Sehr, sehr gutes Rennen mal wieder. Keine Fehler gemacht, immer dabei gewesen. Und hoher Unterhaltungswert. Er hat sich ja mit seiner Boxenmauer da auch ein bisschen angelegt am Funk. Und ja, hat denen auch mal wieder ein bisschen die Meinung gegeigt. Er war nicht ganz zufrieden mit seiner Strategie. Er hat ja auch was probiert. Er ist dann ja auch unkonventionell. In welcher Runde war es nochmal? Runde 40 ist er dann reingekommen. Also mittendrin irgendwie im Rennen, weil er gesehen hat, er kommt am Tsunoda nicht vorbei. Der Tsunoda kam, glaube ich, an einen der Haas nicht vorbei, dann beiden Haas. Und er dachte, naja, im DRS-Train hänge ich fest, da mache ich was anderes. Ist an die Box gegangen, hat sich Reifen geholt, harte Reifen nochmal. Und war innerhalb weniger Runden dann wieder am Ende dieses Trains. Also er hatte zwar 4 Positionen verloren, war aber de facto 2-3 Sekunden wieder hinter Tsunoda, ja, mit einigen Autos dazwischen dann. Da dachte ich, boah, wenn jetzt alle nochmal stoppen müssen, dann ist der Alonso an allen vorbei und fährt ein Top-Ergebnis ein. Leider kam dann das Safety Car nochmal. Das hat dann alle anderen gerettet, mehr oder weniger. Trotzdem, sehr, sehr gutes Rennen von Aston Martin insgesamt. Wertvolle Punkte geholt. Platz 6 in der Konstrukteurswertung. Ja, gesichert damit, ja, sonst wären die Racing Bulls jetzt da auf der 6.
Für den Moment gesichert, Ding. Ne?
Ja. Gerne, gerne mehr davon. Ich rechne ja damit vielleicht, dass sie auf anderen Kursen, wo noch langsame Kurven dabei sind, Singapur in etwa, vielleicht noch eine gute Rolle spielen können. Würde mich freuen, auf jeden Fall. 8 Punkte für Alonso von mir, 7 für Stroll. Wie siehst du es denn?
Ich gebe die gleiche Punktzahl und da du jetzt wirklich sehr ausführlich alles beschrieben hast, werde ich da auch nichts weiter hinzufügen, außer den unterhaltsamen Zuspruch von Alonso. Das war nämlich wirklich lustig. In Runde 38 war es, glaube ich, haben sie ihn gefragt oder wahrscheinlich kurz davor. Die kommen ja immer mit ein bisschen Verzögerung, die Funksprüche. Wie ist die Balance, hat seine Box gefragt und dann hat er sehr aufgebracht gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ihr bringt mich immer in den Verkehr. Lasst uns die Leute undercutten, ich habe keine Ahnung, was man machen kann, tut irgendwas. Und so hat er es dann auch gemacht und das hat ihm dann ja dann dementsprechend auch den 8. Platz eingebracht. Ja, ein Platz hinter Stroll. Wer hätte das gedacht vor dem Wochenende? Aber dann schauen wir mal, wie wir es jetzt machen. Ob ich weiterhin einen Platz, das kann ich jetzt sowieso nicht mehr verhindern, laut der Punktzahl, im Kreis fragen unserem Quiz nach dieser Runde hinter Dave liegen werde. Dave momentan mit 8 Punkten, ich mit 7. Naja, ausgleichen kann ich zumindest mal. Wir starten los mit einer neuen Runde. So, Dave.
Sehr schön. 14 Mal haben wir das ganze Spiel jetzt schon gemacht, in 14 Rennen bisher. Ja, der große Preis der Niederlande war das 15. Rennen, entsprechend passe ich die Zahl jetzt an. Wir spielen das 15. Mal und jetzt ist halt die Frage, möchtest du mich erst fragen, soll ich dich zuerst fragen? Ich sag dir gleich vorab, ich habe theoretisch Ausweichoptionen, sollten wir die gleiche Frage geplant haben.
Na, dann frage ich dich, dann sind wir das auf der sicheren Seite.
Ja, sehr gut, dann machen wir es doch so. Okay. Bin gespannt, leg los.
Ich mache es kompakt und bleibe meiner Linie treu. Ich nehme das aktuelle Rennen und frage da was aus der Geschichte. Das wird es tatsächlich.
Cool.
Was war denn das Besondere am Großen Preis der Niederlande in den Jahren 1950 und 51?
Ach du grüne Leute. Was war das Besondere? Also ich weiß, dass die Strecke damals noch anders aussah. Die war noch bedeutend länger damals.
Ja, darauf will ich nicht hinaus, das kannst
aber
du
gleich. Aber wollte gerade sagen, das würde jetzt kaum eine Besonderheit sein, dass die Strecke sich geändert hat.
Also das stimmt zwar natürlich, aber darauf will ich nicht hinaus tatsächlich.
Du, ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Wenn du nicht einen Tipp hast, der mich in irgendeine Ecke drängt, vielleicht werde ich glaube ich nicht drauf kommen.
Also es wird schwierig, da einen Tipp zu geben. Spekulier mal und überleg mal, was um die Zeit so Formel 1 geschichtlich passiert ist.
Naja, es waren natürlich wilde Zeiten. Es gab dominante Teams, dominante Piloten. Es gab grundsätzlich mehr Autos pro Team als heute. Die Kollegen haben manchmal munter durchgewechselt, was die Autos anging. Es hat dann ein Fahrer in einem Auto begonnen, ein anderer beendet oder sowas.
Ich gebe dir vielleicht noch einen zweiten Tipp.
Ja?
Es hat mit der WM-Wertung zu tun.
Okay, ja. Oje. Es gab damals auch Non-Championship Races auf jeden Fall, ne? Also Rennen, die nicht zur Weltmeisterschaft gezählt haben. War das sowas in die Richtung? Also ich weiß, dass Indianapolis oft zwar als Rennen der Formel 1 WM irgendwie im Kalender stand, aber nicht gewertet wurde oder viele Formel 1 Piloten auch nicht mitgefahren sind. Ah, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich brauche eine Antwort von dir. Du musst entweder als Antwort einloggen oder du mit die Segel streichen und sagen, du weißt es nicht. Also
doppelte Punkte gab es ja irgendwann ganz, ganz viel später, erst als Bernie Ecclestone eine lustige Ideen hatte. Es hat mit der Wertung zu tun, Alter. Es gab auch Streichresultate grundsätzlich, aber das hat jetzt mit dem Rennen per se nichts zu tun. Ich sage jetzt einfach mal, der Grand Prix der Niederlande war zwar irgendwie im Kalender, aber die Punkte wurden da irgendwie nicht in die WM mit einkalkuliert. Und also Non-Championship.
Das ist tatsächlich richtig. In den Jahren 1950 und 51 gab es zwar schon den großen Preis der Niederlande, aber der hat nicht in die offizielle WM-Wertung reingezählt. Das ist tatsächlich so. Beide Rennen hat übrigens der Franzose Louis Rosier in einem Talbot gewonnen und davor gab es auch zwei Rennen in den Jahren 48 und 49, die haben aber überhaupt nichts. Damals gab es ja die Formel 1 nicht, die gibt es ja, wie ihr hoffentlich alle wisst, erst seit 1950. Mhm. Und da hat auch ein absoluter Exot gewonnen, das erste Rennen, und zwar Prinz Bira, ein thailändischer Prinz in einem Maserati. Also wilde Zeiten Charakter. Damals. Spannende Geschichte.
Das war definitiv die most random answer ever.
Und?
Hat aber geklappt, sehr gut.
Ja, den Punkt hast du ja trotzdem verdient. Ich habe dir ja den Tipp gegeben, das ist auch alles so gut und richtig. Ein wirklich spannendes Detail habe ich auch noch, und zwar die schnellste Runde 1949, die ging an einen gewissen Rick Parnell, der hat übrigens auch 48 die Pole Position rausgefahren und ist Dritter geworden, als Prinz Bira da seinen ersten Platz geschafft hat. Und Rick Parnell, der war einer, der, stand so prototypisch für die verrückten Jahre, die damals in der Formel 1 angesagt waren. Er hat nämlich unter anderem, Mini-Anekdote, in einem Pariser Nachtclub einmal eine Rechnung präsentiert bekommen, die den Tatbestand des Wuchers erfüllt hatte. Also es war eine frech ausufernde Rechnung, die sehr teuer war. Und er ist dann so aufgebracht gewesen, dass er sich mit dem Bodyguard geprügelt hat und den tatsächlich eigenhändig in die Vitrine des Etablissements reingeworfen hatte. Also das war die Formel 1.
Legende. Wild West in der Formel
damals,
1 damals.
Ja.
Sehr
so
schön.
Sieht's aus.
Alles
gut,
klar, dann steht es hiermit aktuell 9-7. Du kannst immerhin den Abstand gleich halten oder eben verkürzen in diesem Fall. Pass auf, ich habe eine Frage, die hat mit dem letzten Rennen zu tun, die hat aber auch mit Australien zu tun grundsätzlich. Es gab eine ganze Menge oder eine Handvoll australischer Piloten auf jeden Fall, die erfolgreich waren in der Formel 1. Einer davon ist Daniel Ricciardo, der hat in seiner Karriere 8 Siege eingefahren. Den hat Oscar Piastri mit seinem Erfolg gestern eben überflügelt. Oscar Piastri hat 9 Siege in der Formel 1. Genauso viel übrigens wie ein anderer australischer Pilot und sein Manager Mark Webber. Damit liegen die beiden jetzt sozusagen punktgleich auf Rang 3. Es gibt aber noch 2 australische Piloten, die mehr Siege eingefahren haben. Wenn Oscar Piastri so weitermacht, kann er die wahrscheinlich in diesem Jahr sogar noch einholen. Einer dieser beiden hat 12 Siege in der Formel 1 geholt, der andere 14. Und natürlich wüsste ich von dir jetzt genau diese 2 Namen. Welche australischen Piloten haben mehr Siege als Oscar Piastri?
Oh,
namentlich 12 und 14 an der Zahl. Da kommst du drauf.
Ja, ich kenne sicherlich beide. Jetzt habe ich aber wieder dieses typische Syndrom, dass ich nicht es mich einfällt. Ich will jetzt Johnny Scheckter sagen, aber der war ja Südafrikaner.
Exakt, der war Südafrikaner,
Oh Gott.
Beide, ich kann dir den Tipp geben, beide Piloten, um die es geht, waren auch Fahrerweltmeister.
Ja.
Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Und beide Namen sind in unserem Podcast schon mehrfach gefallen,
ja, klar.
Auf jeden Fall.
Puh. Ah, das ist bitter, das, weil ich weiß, dass ich es eigentlich weiß.
Entspann dich. Ganz fest mal grübeln. Mit Jody Scheckter warst du zumindest bei einem der beiden Piloten, was die Ära angeht, schon sehr, sehr nah dran.
Ja,
wenn du weißt, wann Jody Scheckter Formel-1-Weltmeister auf Ferrari geworden ist, einer der beiden, um die es geht, war dann kurze Zeit später auch Weltmeister. Nicht auf Ferrari allerdings.
Ah, ich glaube, das hilft mir alles nix. Ich habe...
Der erste Weltmeister auf Williams. Das kann ich dir als Tipp auch noch mitgeben.
Nee, bin wirklich, glaube ich, komplett
aufgeschmissen. Versuchen wir es mal mit dem zweiten Namen. Vielleicht kommst du auf den, der ist noch ein bisschen länger her, aber der hat eine Besonderheit. Wenn ich dir den Tipp gebe, dann kommst du natürlich drauf. Schauen wir mal. Der hat nämlich was ganz Besonderes geschafft. Das hat seitdem und vorher auch niemand jemals vollbracht, dieses Kunststück. Er war mehrfach Weltmeister.
Ah, das wird wehtun, wenn du mir jetzt gleich den Namen sagst. Ach Gott.
Zähl doch mal alle australischen Piloten, auf die dir noch einfallen, außer Mark Webber, Oscar Piastri und Daniel.
Ja, das ist das Schlimme, mir fallen sonst keine ein, tatsächlich. Ich meine, Mann.
Die Chance für euch natürlich.
Wir können natürlich jetzt hier eine halbe Stunde wegschneiden und darauf hoffen, dass das bei mir irgendwann dann kommt.
Ihr wisst es sicher. Gerne die Antwort in die Kommentarspalte, wenn ihr denn auf YouTube zuschaut. Wenn ihr da schon seid, drückt doch gerne auch mal den Abo-Button. Der tut gar nicht weh. Der sorgt aber dafür, dass ihr nichts verpasst in der Zwischenzeit. Während wir hier schön Content
verpasst
machen.
Ihr gerade nicht, wenn ich überlege.
Dein Hirn raucht. Wenn du die Kopfhörer nicht aufhättest, dann würde es qualmen. Also, allerletzter Tipp, einer dieser beiden, und zwar der Mehrfach-Weltmeister, der hat dieses einsame Kunststück vollbracht, dass er auf einem Wagen oder mit einem Wagen Weltmeister geworden ist, der auch seinen Namen trägt. Also das Team hieß genauso wie der Fahrer. Ding, dong, ding, dong.
Ich bin echt voll neben der Spur. Also ich will jetzt Brabham sagen, aber das...
Ja, dann sag's doch. Das ist nämlich genau der. Jack Brabham, natürlich. Australischer Weltmeister auf dem eigenen Auto.
Ach, Gottes Willen.
Das ist einer von beiden.
Wer ist der andere?
Der andere.
Ah.
Wie gesagt, ich wiederhole meinen Tipp von vorhin. Der erste Fahrer-Weltmeister mit und auf Williams. Ganz in der Nähe von Jody Scheckter verankert, zeitlich.
Oh Gott, wer ist denn der erste Fahrerweltmeister in Williams gewesen?
Der archetypische Williams-Pilot überhaupt, den Frank Williams dann immer mal wieder in sein Auto setzen wollte. Also vom Typus her war er so, verkörperte er genau die Williams-Werte. Jeder andere Pilot musste sich an ihm dann messen, mehr oder weniger. Großer, starker Typ, also richtig kräftig.
Ich muss aufgeben, sorry.
Es war natürlich Alan Jones, mein Freund. Alan Jones, 1980 Weltmeister mit Williams, wenn ich richtig liege. 12 Siege, Jack Brabham, 14 Siege in der Formel 1. Ja, da haben alle Tipps leider nichts geholfen. Es tut mir leid. Dann gibt es keinen Punkt. Es steht weiterhin 9-7.
Ich bin mir sicher, jemand gespannt, von euch hat es gewusst. Ja, bin ich mir 100% sicher.
Ja, ihr werdet uns verraten, sicher. Das macht ihr fleißig immer. Dafür danken wir euch sehr. Und das war's für heute mal wieder mit einer Runde.
Tja, und dann machen wir doch lieber mal ganz schnell weiter hier mit der Musik. Wir sind nämlich bei Williams, wie es der Zufall so will. Ja. Da ist aber kein Australier, da ist Alex Albon mit, also erstmal Williams 80 Punkte, also kommen jetzt auch ganz gut wieder in den Tritt. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass die vielleicht in der zweiten Saisonhälfte abbauen, weil da ja keine großen Upgrades mehr angekündigt waren, war ja vor der Saison auch schon so von James Wallace, dem Teamchef, angekündigt. Überraschend oder nicht, sind sie auf jeden Fall weiter gut dabei mit der Musik. Alex Albon, Quali 15. und im Rennen 5. auch grandios nach vorne gekommen. Und Carlos Sainz, 9. in der Quali, also eigentlich besser als Albon. Und 13. dann im Rennen. So, ich gebe Albon 9 und Sainz 8. Folgendermaßen, bei Albon ist es so, Quali 15, da kann er eigentlich nicht wirklich was dafür. Er war eigentlich gut unterwegs, hat aber halt da Probleme mit der Reifentemperatur gehabt. Da hat sein Team sozusagen ein bisschen daneben gegriffen. Deswegen rechne ich ihm das jetzt tatsächlich nicht so schlecht an. Sonst hätte das sicherlich nochmal ein Pünktchen weniger gegeben. Aber dann im Rennen alles super gemacht, toll gefahren. Ja, fand ich einfach richtig gut. Und dann Carlos Sainz, der, wie gesagt, der hat eigentlich das rausgeholt, was ich jetzt mal grob vermute, was in den Williams drin gesteckt hatte. Also 9. Ich glaube, Albon hätte sich jetzt nicht wahnsinnig weiter vorne qualifiziert, würde ich jetzt mal vermuten. Vielleicht ein oder maximal 2 Plätze davor, wäre jetzt mein Guess. Im Rennen war er eigentlich auch ganz gut dabei. Und dann kam natürlich diese Situation mit Liam Lawson, wo ich persönlich die Schuld schon auch ein bisschen eher bei Lawson sehe, aber insgesamt bin ich auch der Meinung, Racing Incident. Ich tue mich aber schwer, ihm da irgendwie was schlechter zu geben als 8, weil er eigentlich nicht wirklich was dafür konnte. Also selbst wenn man es jetzt als Racing Incident wertet, ich sehe die Schuld auf jeden Fall nicht bei Carlos Sainz, kann aber jeder natürlich anders sehen, bin da auch sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Meinung dazu, ist auch völlig okay. Aber so kommt meine Wertung zustande und ich muss sagen, Williams konstanter, als ich das vermutet hatte Anfang der Saison, nach all dem, was James Bowles gesagt hat. Ich bin wirklich gespannt, weil die haben ja gesagt, die konzentriert sich eigentlich voll mehr oder weniger auf 2026, was die dann auf die Beine stellen.
Ja, bin ich auch sehr gespannt. James Walz hat es kürzlich in einem Interview auch bekräftigt. Er hat gemeint, ja, die müssen jetzt einfach aus den Möglichkeiten rausholen, was drin ist, weil es kommt nichts mehr. Ja? Die haben von vornherein sich committed, alles auf 2026 zu setzen und das haben sie eiskalt durchgezogen. Mit ja winzige Minimalentwicklungsschritte gab es schon, aber darüber hinaus haben sie einfach alles an Forschung aufs neue Regelwerk dann schon beschränkt. Und sie erwarten entsprechend viel. Also James Walz hat auch gesagt, sie waren bereit natürlich zu leiden. Und da ging es darum, ob er denn daran glaubt, dass sie den 5. Platz in der Konstrukteurswertung halten können. Hat er gemeint, es ist ihm egal. Also das bisschen mehr Geld nimmt er mit, aber eigentlich geht es da wirklich nur um ein bisschen Kohle. Klar, ist mehr Kohle mehr gut. Ja? Das wissen nicht nur wir. Yeah. Aber ihm ist es egal. Er ist darauf fokussiert, seine Vision umzusetzen, dass das Team ab 2026 deutlich weiter vorne mit angreifen kann. Und wenn er jetzt den 5. Platz in diesem Jahr verliert und opfern muss, dann ist er absolut bereit dazu. War er von vornherein schon. Das haben sie ja auch so kommuniziert und durchgezogen. Ja, Respekt auf jeden Fall. Also James Walz, wirklich ein sehr, sehr cooler, konsequenter Typ, harter Arbeiter und hat da einen guten Weitblick auf jeden Fall, kriegt es aber auch hin, seine Mannschaft dahingehend mitzunehmen. Ja, und alle ziehen dann irgendwie an einem Strang, alle wissen, wir werden jetzt ein bisschen, naja, Schrott fressen in diesem Jahr vielleicht. Dafür ist die Zukunft dann umso besser. Dazu muss die Zukunft dann aber auch wirklich besser werden. Also toi, 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 wir drücken ihnen die Daumen. Und bevor es abschweift, vergebe ich auch mal meine Punkte hier zu den beiden. Alex Albon kriegt von mir 9 Punkte und Carlos Sainz, ja, da habe ich jetzt gerade nochmal hochkorrigiert. Ich hatte tatsächlich eine 6 stehen, ich gebe ihm aber 7 Punkte. Es war insgesamt schon eine gute Leistung. Zu dem Vorfall mit Liam Lawson hast du ja schon viel gesagt. Wir sind uns einig, unterm Strich war es ein Rennunfall. Trotzdem, ich denke, der hinterher fährt, ist immer so ein Stückchen mehr Schuld, sage ich. Und ich denke, Carlos Sainz hätte diesen Unfall leicht vermeiden können. Andererseits hat er nicht damit gerechnet, dass Liam Lawson einfach auf der ganz normalen Rennlinie dann bleibt und sich nach außen tragen lässt. Missverständnis, Rennunfall, kann man sehen, wie man will. Er hat auf jeden Fall die Strafe ja trotzdem bekommen dann von dem Rennkommissar.
Und auch das gibt das Reglement ja her. Ne? Also das ist jetzt ja auch nicht schon komplett sonst wo hergegriffen. Natürlich, dass er sich da ärgert und das hat er ja nicht zu knapp getan, ja, das kann ich auch verstehen.
Genau, er war außer sich und das fand ich dann auch ein Stück weit so, ha, warum ärgert er sich da, er kann jetzt nichts mehr ändern. Ja, sein Rennen ist genauso gelaufen wie das von Lawson, das müssen die dann auskarteln. Gibt es eigentlich keinen Grund dafür, das irgendwie am Boxenfunk da jetzt so prominent irgendwie durch den Äther zu schicken. Muss nicht sein. Trotzdem sehr gute Quali auf jeden Fall von Carlos Sainz. Das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal erwähnen. Ich bin mir sicher, wenn Albon im Q3 mit drin gewesen wäre, und das hat er ja nur haarscharf verpasst, wenn wir ehrlich sind, dann, also haarscharf von der Zeit, ja, Position 15 sieht natürlich nicht haarscharf aus, aber es hat nicht viel gefehlt, sagen wir es so. Ich denke, Albon hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, vielleicht wäre er auf 8, auf 7 gewesen im Quali. Trotzdem, Sainz grundsätzlich, was das Tempo angeht, auf eine Runde ist er jetzt mit Alex Albon einigermaßen gleich auf. Ähnliches Bild wie eben bei Hamilton und Leclerc zum Beispiel oder natürlich die McLaren-Jungs, da passt ja gar kein Blatt Papier dazwischen. Das ist schön, das ist ermutigend. Im Rennen muss Carlos Sainz so wieder ein bisschen mehr den Professor raushängen lassen. Die letzten Jahre war er mehr so unser Alain Prost-Verschnitt. Mittlerweile hat ihm der Oscar Piastri den Rang definitiv abgelaufen. Also bisschen mehr Besonnenheit. Ich denke aber, Carlos Sainz ist noch ein bisschen dabei, sich dran zu gewöhnen, wieder im Mittelfeld zu kämpfen. Da sind die Bandagen durchaus hart. Das ist so ein bisschen wie die zweite Bundesliga. Da wird auch mit anderen Bandagen gekämpft. Alex Albon. Ja, im Qualifying war es nicht so toll, sonst hätte er auf jeden Fall sich auch eine 10 verdient. Ich habe es gerade schon angedeutet, es war knapp. Es ging da um ein bisschen Temperatur im Reifen, kleines Missverständnis mit seiner Boxencrew. Sonst wäre er mit Sicherheit auch irgendwie da in der Verlosung gewesen, um die Top 10. Und dann wäre es vielleicht noch ein Plätzchen nach vorne gegangen. Ich weiß nicht, ob er sich den weitwunden George Russell noch hätte schnappen können. Aber viel mehr war nicht drin. Ja. Platz 5, ganz, ganz tolle Leistung von Albon. Deswegen 9 Punkte für ihn, 7 für Sainz. Und damit habe ich
Red
fertig.
Bull und einen Riesensprung nach vorne. 214 Punkte haben die schon. Gehen eigentlich alle auf Max Verstappens Konto im Grunde. Der ist Dritter in der Quali geworden, Zweiter im Rennen. Tsunoda ist 12. in der Quali und 9. im Rennen geworden. Ich gebe Max Verstappen 10 von 10 Punkten und Yuki Tsunoda. Werden auch nicht alle mit mir jetzt sich da einig sein, aber ich gebe ihm 8 von 10 Punkten. Und die Erklärung ist natürlich folgende: bei Max Verstappen, da glaube ich, gibt es nicht so viel zu diskutieren. Mehr als Platz 2 hätte er nicht rausholen können. Natürlich profitiert vom Ausfall von Lando Norris, der dann einen Motordefekt hatte, aber immer sagen wir es, Verstappen ist einer von den Fahrern, die sind halt dann da. Also die holen das Maximum raus aus dem Auto und wenn dann irgendjemand vorne einen Fehler macht oder eben Pech hat, dann ist er zur Stelle und das ist eben Max Verstappen, ne? Und Quali 3, besser geht's halt auch nicht, wenn eben nicht einer der McLaren-Fahrer aktuell irgendwie sein Auto wegschrottet. Und das ist ja nicht passiert. Von daher, tadellose Leistung wieder mal. Vor Heimpublikum gönne ich ihm auch sehr. Also wirklich wieder mal eine runde Leistung. Und Yuki Tsunoda, der wird ja sehr geprügelt momentan, muss ich da, wenn er es sich durchliest, in vielen Berichten dann, vor Augen führen lassen, dass er vielleicht nächste Saison gar nicht mehr dabei ist oder vielleicht diese Saison schon irgendwie geschasst wird, dann heißt dann irgendwie vielleicht bei Alpine, also hinter den Kulissen wird da natürlich viel jetzt passieren mit seinem Management, aber ich finde, er hat einen tollen Job gemacht an dem Wochenende. Wir dürfen nicht vergessen, der Red Bull ist auch weiterhin ein absolut schwer zu zähmendes Biest. Max Verstappen kann mit seinem Fahrstil da sehr gut und natürlich mit seiner Klasse damit zurechtkommen. Reihenweise Topfahrer haben es aber nicht geschafft in den letzten Jahren und Yuki Tsunoda hätte durchaus noch ein bisschen weiter nach vorne kommen können. Er hat nämlich ein Problem mit dem Gaspedal dann auch gehabt, war zusätzlich dann also beim Gaspedal war das so, dass im Prinzip erst ab 70%, wo es durchgetreten hat, dann die volle Power zur Verfügung war. Es weiß ich jetzt auch nicht, ob es genau
wieder gegeben hat. Aber hat sich das Problem nicht gelöst? Ich dachte, also in der Safety-Car-Phase war was und dann haben sie ja rumgefunkt und gesagt, hier, probier mal das, dies, jenes. Und dann ist er eigentlich wieder gefahren, wie vorher. Also ich glaube, das Problem hat sich dann wieder in Luft aufgelöst.
Ich weiß nicht genau, wie lang es gedauert hat oder wie lang es angehalten hat, aber es ist natürlich schon was problematisch ist. Ja, also wenn es jetzt nur in der Safety-Car-Phase war, dann lasse ich mich da gerne korrigieren. Ich gerade weiß es nicht, aber nichtsdestotrotz, er war auch viel im Verkehr drin gehangen. War kein einfaches Rennen, Track-Position war oft sehr ungünstig. Trotzdem hat er sich ein paar Plätzchen, also 3 an der Zahl, dann nach vorne gekämpft. Und in der Quali war der Abstand relativ groß zu Max Verstappen auf diese kurze Runde, fast eine halbe Sekunde. Aber
das war exakt eine halbe Sekunde.
Ja,
exakt 0,5.
Okay. auf die Tausendstel?
Ja, 0,5. Okay,
stark, sehr gut aufgepasst dann. Man muss fairerweise auch sagen, für mich ein bisschen überraschend waren die Abstände auch teilweise relativ groß dann generell. Also größer, als ich es dann teilweise erwartet hätte auf der kurzen Strecke. Schauen wir mal. Also ich bin jetzt mal gespannt, was er in Monza zeigt. Ich erwarte ehrlich gesagt, dass er sich jetzt stabilisiert und Stück für Stück bessere Ergebnisse einfährt und jetzt auch regelmäßig in den Punkten landet. Wenn nicht, dann sieht es wirklich schlecht aus, aber ich traue es ihm durchaus zu. So viel dazu.
Ich traue ihm das auch zu und nicht wundern, ich gucke hier gerade rüber. Ich habe mir nämlich tatsächlich die Quali-Abstände irgendwo mal hingespeichert, glaube ich. Scheinbar nicht hier, egal, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau 0,500 waren. Die Zahl ist mir irgendwie so hängen geblieben. Sei es drum, der Abstand war relativ groß tatsächlich und deswegen sehen meine Punkte aus wie folgt. Max Verstappen kriegt auch von mir, ohne irgendwie groß rumzumeckern, natürlich die 10. Ganz, ganz tolle Leistung. Yuki Tsunoda gebe ich 7, also einen weniger als du. Nicht zuletzt eben wegen dem Abstand. Ja, es eine halbe Sekunde auf Max Verstappen. ist trotzdem noch viel. Helmut Marko würde sagen, zu viel. Ja, gerade auf so eine kurze Runde ist es, wiegt es noch ein bisschen schwerer. Und es war tatsächlich der größte Abstand zwischen zwei Teamkollegen in Sandford. Mhm. Also klar, Max Verstappen ist halt Max Verstappen. Ja, da musst du wirklich immer dein A-Game am Start haben, damit du da einigermaßen mitkommst. Trotzdem war es insgesamt eines der besseren Wochenenden auf jeden Fall von Yuki. Und er hat dann Punkte geholt, das ist aller Ehren wert. Auf jeden Fall geht voran für ihn und er hat auch ein paar gute Manöver gezeigt. Ich erinnere mich an das ein oder andere schöne Überholmanöver. Er hing zwar auch lange hinter anderen Autos fest, wie die Haas eben, da hatten wir es vorher mal kurz drüber. Also da fehlt noch die letzte Konsequenz eines Max Verstappen, aber klar, wenn du das Selbstbewusstsein ins Auto nicht so wirklich hast, dann bleib lieber dahinter, bevor du Gequatsch machst und noch andere aus dem Rennen nimmst oder so.
Oder dich selber.
Oder dich selber, genau. Also insgesamt war es okay, ja, gutes Wochenende, so gemessen an Yuki Tsunoda eben, deswegen die 7 Punkte. Gemessen Max Verstappen ist aber fast jeder, ja, chancenlos. Und Verstappen, du hast es schon gesagt, ist einfach zur Stelle, wenn irgendwas passiert. Er hat sogar ja selber was probiert, sowohl am Start als auch dann in einer der Safety-Car-Phasen. Hat er definitiv mit den Reifen probiert, etwas anders zu machen als die McLaren vor ihm, war eigentlich das ganze Rennen über auf weicheren Reifen unterwegs als Piastri und als Norris, war trotzdem langsamer, bis zu eine Sekunde pro Runde langsamer, trotz weicherer Reifen. Also McLaren Pace war wirklich unantastbar in Sandford an diesem Wochenende. Da hat er nichts ausrichten können, deswegen denke ich, wird er super, super froh sein über den zweiten Platz. Da hat er einfach abgestaubt, als es was zu holen gab. Genauso musst du es aber machen und vor dem Heimpublikum, persönliches Ergebnis, glaube ich, aus eigener Kraft war definitiv nicht mehr drin. Und ja, damit habe ich alles gesagt zu den Red Bull Jungs.
Damit ergänze ich noch, es waren tatsächlich genau 0,5 Sekunden, ich habe gerade nachgeschaut und Yuki Tsunoda, so viel sei auch noch gesagt als Ergänzung, der ist jetzt tatsächlich von allen Fahrern, die Vollzeit sozusagen in der Saison unterwegs sind, letzter. Also nur noch Colapinto und Doohan sind hinter ihm sozusagen in der Wertung und die ist ja nicht in der kompletten Saison am Start gewesen. Das ist schade, aber das ist schlimmer, als es aussieht, finde ich. Der Aufwärtstrend ist da, auch wenn es momentan sich vielleicht nicht so anfühlt. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei Mercedes. Die haben satte 248 Punkte auf dem Konto, also nur 34 mehr, als der liebe Max Verstappen sozusagen hauptsächlich beigesteuert hat bei Red Bull. George Russell 5. in der Quali, 4. im Rennen und Andrea Kimi Antonelli 11. in der Quali und 16. im Rennen. Ich gebe Russell 9 Punkte und Antonelli 7. Russell, auch ähnlich wie Verstappen zum Beispiel, jemand, der immer zur Stelle ist, der aber ja kaputt gefahren wurde, dieses Mal von Leclerc. bei diesem Harakiri-Manöver in der Schikane. Das war aus meiner Sicht auch überflüssig von Leclerc, beziehungsweise so ein bisschen eine Verzweiflungstat mit der Brechstange auf jeden Fall. Und ich glaube, da hätte er dann auch dementsprechend eine Strafe bekommen, die ihm Plätze gekostet hätte. Plätze gekostet hat ihn dann aber Antonelli später. Russell, um bei dem aber noch zu bleiben, finde ich, hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass er vielleicht sich so ein bisschen hat überrumpeln lassen. Aber so wie der Charles Leclerc durch die Schikane gebrettert ist, der war ja im Prinzip komplett abseits der Strecke. Ich finde, so kann man sich auch mal überrumpeln lassen. Also es sieht, glaube ich, keiner kommen. Und das war so ein Verstappen-Move, ohne das jetzt schlecht zu meinen. Also ultra hart, kann vielleicht mit viel Glück durchgehen. Ansonsten muss er halt dann die Position zurückgeben. Wir werden es nicht wissen, wie es ausgegangen wäre. Bei Andrea Kimi Antonelli war es so, ich fand, der war das ganze Wochenende eigentlich relativ nah an George Russell dran. Hat ein sehr gutes Rennen gefahren, hat sich natürlich deutlich schlechter qualifiziert, deswegen ich gebe ihm insgesamt halt dann auch nur 7 Punkte im Vergleich zu 9 von Russell und da spielt natürlich nicht nur die Qualifikation rein, sondern auch dieses Manöver gegen Leclerc, das seinerseits natürlich sehr optimistisch war. Ich finde schon, dass man es probieren muss, in der Ausführung halt unglücklich gewesen, so hat er es dann auch gesagt, er hat sich dann auch entschuldigt im Post-Race-Interviews und hat es auch eingesehen, ne? Also dass das jetzt vielleicht nicht die beste Aktion war. Dementsprechend 7 Punkte sind okay. Gute Leistung ist vielleicht eine der Rookies, die trotzdem ein bisschen unterschätzt werden, weil man mit Mercedes natürlich dann immer so ein bisschen mehr erwartet. Man darf nicht vergessen, Russell wird, finde ich, auch immer noch unterschätzt. Er ist einer der besten Fahrer im Grid. Mhm. Und er sieht nicht wirklich schlecht gegen ihn aus. Ist oft nah an ihm dran. Insgesamt wird er natürlich trotzdem klar geschlagen. Ist aber auch kein Wunder. Von daher bin ich auch da gespannt, wie er jetzt dann auch in sein Heimrennen in Monza geht und was er da dann schafft. Da hat er noch einiges zu beweisen, ne? Wir erinnern uns an letztes Jahr. Da ist er dann im Training, durfte er mal ran und ist dann gleich abgeflogen, relativ früh. Wir haben dann alle schon gesagt, so, ja, ob der so toll ist, wie alle sagen. Naja, wir sehen ja inzwischen, dass ein bisschen was dran ist am Hype.
Es dauert noch ein bisschen, es dauert. Meine Punkte für die beiden lauten George Russell 8 Punkte und Kimi Antonelli 6. Also im Prinzip genau wie du, nur einer schlechter jeweils.
Yep.
Es war ein schwieriges und durchwachsenes Wochenende für die Mercedes. Das muss man so sagen. Ja, Russell hat fast alles rausgeholt. Ich kreide George Russell dann ein bisschen an. Zum einen, dass er sowohl im Quali als auch dann im Rennen hinter Isaac Hunter geblieben ist und sich da so gar nicht motiviert zeigen konnte, da ein Manöver zu reiten. Spricht natürlich für den Racing Bulls, der war wahrscheinlich sehr schnell und sehr gut unterwegs. Auch Isaac Hunter hat da keinen Fehler gemacht. Ja. War wahrscheinlich auch nicht die beste Strecke für die Mercedes, das muss man natürlich ein bisschen mit einkalkulieren. Trotzdem hätte ich erwartet eben, dass auch George Russell da vielleicht so einen opportunistischen Move macht, wie eben dann Charles Leclerc gegen ihn. Und das ist der zweite Punkt, den ich ihm da ankreide. Er hat zwar nicht während des Manövers geschlafen, da hat er sich so breit gemacht, wie es ging, ist bis ans Limit der Streckenbegrenzung gegangen. Eigentlich war Leclerc nicht in der Position, da zu überholen, er hat es trotzdem versucht und gemacht. Aber George Russell hat ein bisschen zuvor gepennt. Wenn mich nicht alles täuscht, war das eine Virtual Safety Car Phase, ja, wo die Abstände eigentlich gleich bleiben müssten. Und ich glaube, Russell hat so ein bisschen das Ende des VSC verpennt. Oder Leclerc war da halt einfach sehr, sehr gut, hat er prima reagiert oder vielleicht sogar ein bisschen vorher schon Gas gegeben. Glaube ich aber nicht, das hätten die Stewards sicher gesehen und geahndet. Also Leclerc war auf jeden Fall da hellwach. George Russell hat kurz gepennt und daraus resultierte überhaupt erst dieses Manöver, das ihm dann sein Rennen ja auch ruiniert hat de facto, weil dann sein Auto beschädigt war, also das von George Russell. Hätte er da nicht geschlafen, hätte es das alles nicht gegeben und er hätte wahrscheinlich eine bessere Platzierung erzielen können vielleicht. Mit dem kaputten Auto musste er dann zwischenzeitlich sogar Antonelli vorbeilassen auf Anweisung der Mannschaft hin, da hat er sich dann auch gewundert, aber ja, hat dann letztendlich mitgezogen natürlich. Er hat sich da selbst einfach in Schwierigkeiten gebracht, unnötigerweise. Schade, wäre mehr drin gewesen, aber 8 Punkte sind, glaube ich, trotzdem eine gute Wertung und er ist ja Vierter geworden. Ja. Also maximale Schadensbegrenzung.
Er hat selber sogar gesagt, dann, mehr wäre nicht mit drin gewesen. Ne?
Ja, mit dem Auto dann nicht mehr. Das
auch
ist
ohne,
schon klar.
Hat er gesagt. Ne? Ja. Meinte er zumindest. Ne?
Ja. Wahrscheinlich nicht, das stimmt schon. Ja. Hadja ist prima gefahren. Ja. Auf jeden Fall hat er, um das Positive mitzunehmen, Punkte auf Ferrari gut gemacht. Die haben ja eine Doppel-Null geschrieben. Deswegen, so gesehen, kommt Mercedes da mit einem blauen Auge davon. Antonelli war schwierig. Mir hat sehr gut gefallen, dass er viel versucht hat, dass er eigentlich schnell war. Weniger gut gefallen hat mir natürlich gleich sein Trainingsunfall am Freitag und der Ausgang des Manövers mit Leclerc. Im Prinzip, ja, und das haben auch bei uns auf YouTube einige User geschrieben oder einer hat es geschrieben, dass Leclerc da seine eigene Medizin zu Kosten bekommen hat von Antonelli. Ist was dran, durchaus. Es waren beides sehr opportunistische Manöver. Ja, bei Leclerc ist es halt mit den härtesten aller Bandagen gerade noch so gut gegangen. Bei Antonelli relativ knapp nicht. Also es hat nicht so viel gefehlt. Hätte der Mercedes da nicht ganz so untersteuert, wären sie vielleicht mit einem kleinen Kontakt davon gekommen oder sogar ganz ohne. Ja, so kam es halt, wie es kommen musste. Und ja, für Leclerc war das Rennen beendet. Für Antonelli ja de facto dann auch. Er hat eine Strafe bekommen, er hat dann noch eine Strafe bekommen, weil er eben an der Box zu schnell war. All das führt hier so ein bisschen zu Punktabzügen bei mir und ja, am Ende lande ich bei 6 Punkten für Antonelli, 8 für George Russell.
So, und damit sind wir bei Mercedes, bei Ferrari, 260 Punkte, damit 12 Punkte vor Mercedes. Wie gesagt, der Abstand ist etwas kleiner geworden. Charles Leclerc, 6. in der Quali und im Rennen ausgeschieden, eben durch den Crash, den Antonelli da mehr oder weniger verursacht hat. Und Lewis Hamilton hat seinen eigenen Crash selber verursacht. Der ist 7. in der Quali geworden, ist dementsprechend auch sehr nah dran gewesen tatsächlich. Es war so gut wie nichts, was zwischen den beiden war.
0,050, glaube ich, in dem Fall, oder?
Ja, genau. Also 50.000stel waren es. Ja, also 500.000stel waren es. Und so dementsprechend gebe ich Leclerc 8 Punkte und Hamilton 7. Leclerc kriegt deswegen die 8 Punkte und nicht mehr von mir, da ich finde, dass dieses Manöver gegen Russell, da hat er wahrscheinlich sich auch ein bisschen Schaden abgeholt und vor allem ich glaube, dass er wenn er eben den Crash mit Antonelli nicht gehabt hätte, hinten raus dann auch davon nicht profitiert hätte, sondern nochmal eine drüber bekommen hätte von den Stewards und dann am Ende sich das auf das Ergebnis ausgewirkt hätte. Ansonsten hätte ich ihm wahrscheinlich 9 gegeben, denn es war wieder mal von der Pace her sehr, sehr stark. Viel mehr wäre im Ferrari wahrscheinlich nicht gegangen. Ja, also sowohl Hatcher als auch Russell waren ja in der Quali vor ihm, aber den Russell hat er sich ja gleich beim Start geschnappt. Das war schon mal sehr gut. Und bei Hatcher bin ich mir echt nicht sicher. Ne? Also erstens, du hast es richtig gesagt, der Racing Bulls ist ja super gelaufen. Und ich habe so das Gefühl, dass der Hatcher wirklich einer der ganz, ganz Großen in der Formel-1-Geschichte noch werden kann. Also dafür ist der so stark in seiner Rookie-Saison unterwegs. Würde mich übrigens auch mal in den Kommentaren interessieren, was ihr dazu sagt. Habt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass bei Hatcher sowas ganz Großes irgendwie gerade sich zusammenbraut und wir den in ein paar Jahren in der WM eine Rolle spielen sehen, was so den Fahrer-WM-Titel angeht. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Vor allem,
ich bin
wenn er
noch nicht so ganz überzeugt, muss ich sagen, aber ich lasse mich gerne belehren in der Hinsicht. Macht es sehr, sehr gut, aber ob er ein ganz, ganz Großer wird, da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, aber schauen wir mal, vielleicht entwickelt er sich ja
und überzeugt mich. Ich denke mal, die nächsten 2-3 Events zeigen, ich sehe schon sehr viel von Oscar Piastri irgendwie Parallelen, sehr reif, macht kaum viel, ist unglaublich schnell. Also, lass uns überraschen. Aber dementsprechend, ich glaube, vielleicht wäre ein bisschen mehr gegangen bei Leclerc. Schwer zu sagen, was der Ferrari wirklich drauf hatte. Also im Rennen auf jeden Fall war die Pace super gut. Beide Ferraris wurden ja mehr oder weniger ausgebremst, in dem Fall im Rennen von Hatcher. Ich habe das Gefühl, dass Leclerc da vielleicht mit dem Ferrari ein bisschen eine größere Pace gehabt hätte am Anfang und Hamilton eigentlich schneller war als Russell, aber es ist halt schwierig zu überholen in Zandvoort. Bei Hamilton, dem gebe ich halt eben nur die 7 Punkte, habe auch kurz überlegt, 6 Punkte zu geben, weil er halt diesen inzwischen für ihn gar nicht mehr so untypischen Fehler gemacht hat. Also er ist ein bisschen fehleranfälliger, als er das in den letzten Jahren war. Hat sicherlich damit zu tun, dass er sich mit dem Ferrari schwer tut, aber jetzt, was da passiert ist in Zandvoort, kann man schwer schönreden, sage ich mal. Also das muss er sich wirklich selber ankreiden. Und ich denke, er wird trotzdem das Positive rausholen, weil von der Pace her war er wirklich sehr nah an Leclerc dran. Und wenn er das jetzt wirklich bestätigen kann, ich habe so das Gefühl, dass es wirklich auch besser geworden ist jetzt, dass er jetzt wirklich ganz nah dran ist an seinem Teamkollegen, dann ist es eigentlich so ziemlich das, was die allermeisten gesagt haben, was passieren wird im, sage ich mal, fast Idealfall, dass er eben nach etwas um die Hälfte der Saison an Leclerc dran sein muss, was die Pace angeht. Die nächsten Rennen werden es zeigen, ob sich das bestätigt oder nicht. Wenn nicht, sieht es nicht so toll aus. Wenn ja, dann ist eigentlich halbwegs alles im grünen Bereich und dann denke ich, wird er sich auch wieder fangen.
Denke ich auch tatsächlich. Und um es relativ kurz zu machen, auch von mir kriegt Charles Leclerc 8 Punkte, Lewis Hamilton 7. Da sind wir uns absolut einig, auf jeden Fall in diesem Fall. Du hast sehr, sehr viel schon gesagt. Ich gehe da mit allem mit. Der Fehler von Lewis Hamilton ist schade. Es war eigentlich ein kleiner Fehler. Er ist dann ein bisschen rausgekommen auf die bepinselten Werbeflächen da. Und dann hat sie mal wieder das Heck weggezogen. Er hat es versucht noch abzufangen, aber in der Kurve, in der Steilkurve, das war ja Turn 3, ist da nicht viel Spielraum. Das Tempo ist hoch, die Mauer ist nah. Er war sofort drin und konnte da nichts mehr machen. Schade, sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ich denke, er war gut dabei bei der Musik, was das Tempo angeht, sowohl im Quali als auch im Rennen. Es hätte ein gutes Ergebnis werden können, auf jeden Fall für beide, da sind wir uns sicher. Ich denke, die werden wahrscheinlich hinterm Podium da auf 4-5 ins Ziel gekommen. Vielleicht mit Glück hätte einer noch den Hatcher geknackt. Wenn sie denn beide hinter dem Hatcher gewesen wären, hätte man da auch über die Strategie natürlich was machen können. Die Strategie entsprechend splitten, und ihn unter Druck setzen. Einer bleibt länger draußen, einer macht einen Undercut. Ja, aber hätte, wäre, wenn, das haben wir schon oft gesagt, zählt alles nicht. Bei Leclerc ganz genauso, jammer, schade. Das Manöver war sehr hart gegen Russell. Hätte ich jetzt so in der Form nicht gemacht wahrscheinlich. Er hat es versucht. Sehr gut war aber das Manöver gegen Russell direkt am Start. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Das hat er hervorragend gemacht. Ich hatte generell das Gefühl, Charles Leclerc war da ziemlich mit dem Messer zwischen den Zähnen unterwegs an diesem Rennsonntag und wollte um jeden Preis irgendwas zeigen und mit einem guten Gefühl Richtung Monza dann wahrscheinlich reisen. Ja, jetzt reisen sie da mit einem Doppelausfall hin und wahrscheinlich mit ziemlich gesunkenen Köpfen. Aber hilft ja alles nichts, ja. Es ist,
und eine Platzklitschstrafe für Hamilton, das haben wir auch nicht vergessen, ja.
Das ist richtig ärgerlich, das stimmt. Aber es hilft alles nichts. Das nächste Rennen in Monza ist eben schon in wenigen Tagen und da werden sie wieder anfangen, von neuem Selbstbewusstsein aufbauen, gucken, wie das Auto läuft und dann gucken, wo sie am Ende landen. Ich glaube schon, dass sie Potenzial für ein gutes Ergebnis haben. Ich denke schon, dass der Ferrari, so wie er im Moment dasteht, auf den meisten Strecken schneller sein sollte als Mercedes. Wahrscheinlich eben um den Dreh irgendwie mit Verstappen werden sie da um den letzten Podiumsplatz kämpfen. Das ist, glaube ich, die realistische Einschätzung. Dass die Racing Bulls bei jedem Rennen so weit vorne landen, glaube ich nicht. Dafür ist das Auto noch nicht auf allen Strecken gut genug. Dass jemand noch McLaren in irgendeiner Form einholt, glaube ich auch nicht. Dafür sind sie wirklich zu krass weit weg und jetzt gilt sowieso. Also McLaren kann jetzt auch nicht mehr verwalten. Die beiden Piloten geben jetzt richtig Vollgas im Kampf um die WM und damit können wir, glaube ich, auch gleich überleiten. Wie gesagt, 8 Punkte für Leclerc, 7 von Hamilton, von uns beiden. Und dann kommen wir zum letzten Team, oder? McLaren.
Ja, und jetzt natürlich der Riesensprung, was die Punkte angeht. Ihr nehmt jetzt Ferrari einfach mal 2, packt noch Aston Martin oben drauf und dann haben die immer noch 2 Punkte mehr. 584 an der Zahl. Norris in der Quali 2. im Rennen dann ja unverschuldet ausgeschieden mit Defekt. Piastri 1. sprich Pro Position in der Quali und dann auch im Rennen 1. geworden, wie wir alle wissen. Also relativ easy das zu scoren, finde ich jetzt persönlich 9 für Norris, denn ja, er war halt einfach das Quäntchen schlechter als Piastri. Aber insgesamt super Leistung von ihm. Piastri makellos war da, als er da sein musste, hat das alles top verwaltet und gemanagt und hat ja auch, wir hatten uns gestern noch drüber unterhalten, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, Dave, hat ja auch
vorletzte,
das,
wir haben schon wieder eine
die
aufgenommen.
Die vorletzte, das ist unfassbar, dieser Rhythmus. Ich habe keine Ahnung mehr, wo oben und unten ist. Er hat es ja auch super verwaltet, also man weiß ja nicht, ob er da nicht Norris wirklich gut auf Abstand gehalten hat und wenn Norris noch mehr gepusht hätte oder in der Lage gewesen wäre, noch mehr zu pushen, noch nicht noch irgendwie Reserve gehabt hätte. Also es war ja immer so ein Ding in den ersten 2 Saisons von Piastri, dass man gesagt hat, naja, Reifenmanagement muss dann noch besser werden und so. Ich sehe eigentlich inzwischen keine wirkliche Schwäche mehr bei ihm. Ne? Also die hat er sicherlich schon auch, aber nicht eklatant. Und vor allem im Vergleich zu Norris jetzt, wie gesagt, die sind so nah beieinander, sowohl in der Qualifikation auf eine schnelle Runde, was mit am signifikantesten mir so ins Auge sticht, sind tatsächlich so immer diese ersten 1, 2, 3 Runden nach Safety-Car-Phasen am Start, wo dann Norris erstmal so ein bisschen schwerer reinfindet, wo Piastri irgendwie gleich da ist. Wird auch spannend zu sein, zu sehen, wie das im Monster sein wird. Also im Grunde
ist mal, es letztes Jahr, was Piastri da in Monster veranstaltet hat mit Lando Norris, obwohl Norris im WM-Kampf drin war und Piastri nicht.
Ja, das war schon mal so ein Vorausblick irgendwie, was da noch so kommen mag. Und dementsprechend, also es wird wahnsinnig wichtig sein bei den beiden, wer sich auf der jeweils, also in den meisten Fällen wird es die Pole Position sein, qualifiziert und dann eben den besseren Start hat. Und dann hat man eigentlich schon die halbe Miete drinnen, wenn man eben keine Fehler macht. Und Piastri macht sehr wenige davon. Also dementsprechend, ich freue mich auf Monza. 10 für Piastri, 9 für Norris. Wird hoffentlich noch eine spannende Saison, wo es auch hoffentlich noch ein bisschen enger dann zugeht, als diese 34 Punkte in der WM-Wertung momentan es aussahen.
Ja, geht auf jeden Fall noch eine Menge. 2, 3 Worte noch zu den beiden Piloten. Bei der Wertung sind wir uns absolut einig. Ich gebe natürlich Oscar Piastri auch eine 10. Geht gar nicht anders. Lando Norris eine 9, eben weil er ja ein Müh schlechter war, als es drauf ankam. Es war ja in allen Trainingssessions, war Norris ja vorne, war der Schnellere. Ausgerechnet im Q3 dann beim entscheidenden Versuch 12.000stel langsamer als sein Teamkollege. Ein Hauch von nichts, aber das ist eben das Markenzeichen der ganz Großen, dass sie dann eben das Quäntchen mehr noch rausholen, wenn es drauf ankommt. Das hat Oscar Piastri einmal mehr geschafft. Und im Rennen, du hast es schon angedeutet, da haben wir uns drüber unterhalten und Oscar Piastri hat dann über weite Strecken des Rennens seinen Vorsprung so verwaltet, dass Lando Norris nie ins DRS-Fenster kam. Es waren immer so 1,2, 1,4 Sekunden, dann hat der Norris mal einen schnellen Sektor irgendwie rausgehauen und sofort konnte Piastri dazulegen. Mhm. Also er hat da bisschen Katz und Maus mit seinem Teamkollegen gespielt, hatte ich schon das Gefühl. Und einige Stimmen habe ich heute gehört bzw. gelesen, die haben gesagt, naja, letztendlich hat den Lando Norris der Motorschaden da vor einer Schmach bewahrt, weil eigentlich hat Oscar Piastri ihn wirklich, zerlegt in diesem Rennen, mental, ja. Er wollte da immer irgendwie so die Karotte vor die Nase halten, fang mich doch, ne? Und als der Lando Norris dann ankam, egal was er versucht hat, er hatte immer noch was in der Hinterhand und konnte zulegen. Das war schon eine sehr, sehr, sehr starke Vorstellung. Und ich bin mir auch sicher, auch ohne den Defekt hätte Lando Norris den Oscar nicht mehr bekommen, auf jeden Fall in diesem Rennen.
Das glaube ich zwar auch, aber wenn ich ganz kurz was sagen darf, ich glaube nicht, dass es, also ich finde, da wird vielleicht ein bisschen über, also ich bin jetzt da nicht die ultimative Instanz, aber ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen überinterpretiert wird. Also Piastri wird zu Recht sehr stark geredet, ich finde manchmal aber auch zu stark. Also ich glaube nicht, dass er da absichtlich Katzenmaus gespielt hätte, weil normalerweise würdest du sagen, wenn du es drin hast im Auto, dass du wirklich so viel mehr Overhead hast, dann schaust du, dass du lieber 3-4 Sekunden vor ihm bist, dass du dir mal leisten kannst, im schlimmsten Fall einen kleinen Schlenker drin zu haben und dann immer noch nicht aufgeschnupft wirst. Boah, von daher, ich bin mir da nicht so sicher, aber ich bin jetzt auch kein jahrelanger Formel-1-Fahrer. Es gibt da sicher Leute, die es besser beurteilen können, als ich es jetzt, nur meine Meinung.
Ja, es ist natürlich die Frage, ne? War es Absicht oder nicht? Fakt ist auf jeden Fall, Lando Norris war nie im DRS-Fenster drin.
Das stimmt, und ich glaube auch nicht, dass er ihn noch gekriegt hätte.
Wie man das interpretiert, das bleibt dann eben selber überlassen. Ja. So oder so, der Grand Slam steht, Pole Position, schnellste Rennrunde, jede Runde gefühlt, Sieg. Besser kann man ein Rennwochenende dann letztendlich nicht umsetzen, wie das Oscar Piastri hier gemacht hat. Und wie gesagt, Lando Norris, der eine Punkt weniger für ihn, weil er dann letztendlich sich doch wieder den Schneid hat abkaufen lassen, auch wenn die Abstände und die Unterschiede zwischen den beiden minimal sind. Das wird auch eine spannende WM. Wir haben ja schon drüber spekuliert in unserer Race Week jetzt auf den Italien Grand Prix hin, so inwiefern sich da die Dynamik jetzt verändert im Team. Ich glaube schon, dass Lando Norris ein Stück weit befreiter jetzt auffahren kann. Ich glaube, das hat sogar Ralf Schumacher auch gesagt. Da sind wir mal einer Meinung, auf jeden Fall. Es ist mental für Lando Norris eigentlich eine bessere Position jetzt. Er ist unverschuldet jetzt in so eine missliche Lage geraten, dass der Abstand groß ist. Und jetzt kümmert es ihn eigentlich gar nicht, ne? Er kann jetzt immer volles Risiko gehen, er hat nichts mehr zu verlieren. Ob er es dann auch so macht, werden wir sehen, und mit welchem Ergebnis er das dann macht. Ja, das heißt ja nicht automatisch, dass man, wenn man maximales Risiko geht, dass das dann auch jedes Mal funktioniert und dass er dann nicht abfliegt. Kann natürlich auch schnell mal in die andere Richtung ausgehen. Aber ich glaube, mental ist es jetzt eine spannende Ausgangslage. Ja, Piastri kann den Titel jetzt eigentlich nur noch verlieren. Es ist eigentlich schon seiner so halb. Ja? Und Lando Norris hat gar nichts mehr zu verlieren. In einer ähnlichen Situation kam Sebastian Vettel 2010 zum Beispiel zu seinem ersten WM-Titel. Damals ist er gegen drei andere noch um den Titel gefahren und war mit wenigen Rennen vor Saisonende eigentlich schon raus aus der Rechnung. Ich glaube, nach Spa, da ist er mit Jenson Button kollidiert und da war das Ding eigentlich schon gegessen. Und ab dann hat er einfach völlig befreit nur noch ein Rennen nach dem anderen gewonnen und sich das Ding am Ende noch gekrallt.
Ja, oder halt hier, wenn wir an 2016 denken, Ausfall von Lewis Hamilton in Führung liegen in Singapur. Eigentlich noch ein bisschen bitterer und hat dann die letzten Rennen tatsächlich alle gewonnen und am Ende dann aber ist er nicht Weltmeister geworden.
Nico Rosberg hat es geschafft.
Rosberg hat es geschafft, genau. Kann man natürlich so oder so sehen. Auf jeden Fall eine legendäre Saison gewesen. Wäre natürlich schön, wenn es genauso spannend wird, weil 2016, das hat sich ja im letzten Rennen entschieden. Und da erinnern wir uns
Abu Dhabi Grand Prix, ey.
Hamilton da versucht hat, absichtlich dann noch Dinge zu triggern und die Leute hinter sich dann sozusagen so ein bisschen zu beeinflussen, indem er bestimmte Manöver gefahren hat. Also schaut euch da vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Highlights auf YouTube an. Es gibt so viele tolle Momente aus der Formel 1 Geschichte. Wenn man nie
fertig, sollten aber was machen.
Das sollten wir wirklich mal was machen, so Richtung Formel 1 Geschichte, habe ich auch das Gefühl. In dem Sinne, es lohnt sich auf jeden Fall, zumindest mal hier ein Abo dazulassen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es was die Zukunft noch so bringt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid und mit uns gemeinsam euch auf Monza jetzt freut. Die Preview, die ist auch schon bald aufgenommen und auch die 2000 Abo Feier-Episode, die kommt auch zeitnah. Also freut euch drauf.
Vergessen. Sehr gut. In diesem Sinne, Freunde, mehr Formel 1 ist mir gut. Wie immer, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, bis dahin. Ahoi!